So, ihr habt euch letzten Sonntag über den geistlichen Kampf unterhalten, richtig? Oder zumindest habe ich das so rausgehört, dass das mit Teil der Predigt war. Es wird heute auf jeden Fall weiter um das Kämpfen gehen. Ein Kämpfen, und es geht um eine ganz besondere Schlachtstrategie. Wie kann man einen Feind, der sehr mächtig ist, daran hindern, dass er dich besiegt? Nun, es gibt sicherlich viele verschiedene Dinge, die wir bedenken sollten, aber heute möchte ich auf einen ganz besonderen Punkt einhergehen. Vielleicht habt ihr in eurem Leben schon mal ein Rennen mitgemacht. Ein Rennen, ein Spiel, das mit sehr viel Kraft und Energie einhergeht, wo ihr also irgendwann am Ende eurer Kraft, am Ende eurer Luft seid und das Ganze aber immer noch nicht vorbei ist und es weitergehen muss. Und spätestens dann, hoffentlich schon früher, merkt man, dass Siege nicht einfach nur mit den Händen und den Beinen gemacht werden, sondern in erster Linie im Kopf errungen werden. Wir hatten bei dem Spiel, jetzt beim Camp Impact, gab es Turniere, da sind verschiedene Mannschaften, die Kinder konnten sich einfach zusammenstellen in Mannschaften und sie haben dann Basketball gespielt oder Fußball oder Tischkicker oder Tischtennis oder es gab sehr viele verschiedene Sachen, wo sie gegeneinander angetreten sind und einige dieser Turniere waren sehr, sehr spannend am Ende. Ja, die eine Mannschaft, die lag beim Basketball mit, ich glaube, 3-1 hinten und die haben innerhalb einer Minute 4-3 gewonnen. In der letzten Minute oder vielleicht 2 Minuten. Also das war wirklich, wo man merkte, hier hieß es, behalt den Kopf oben, mach mit dem Kopf weiter, also was auch immer die Hände und Beine sagen. Oder das Volleyballturnier war auch also ein sehr spannendes Finale und dann sagte jemand, Mensch, das ist ja hier mehr Arbeit mit dem Kopf als mit den Händen. Ja, hat der Schiedsrichter gesagt und auch der Leiter der ganzen Spiele, je höherklassiger man kommt, umso mehr werden Siege mit dem Kopf errungen. Und das ist wirklich so. Das ist überall im Sport so. Wenn du wirklich gewinnen willst, reicht es nicht, wenn du dich stark fühlst, wenn du Ausdauer hast. Du musst den Kampf mit dem Kopf führen. Und geistlich gesehen ist es ähnlich. Es geht nicht einfach nur um die Kraft, die du hast oder wie stark du dich geistig fühlst, ob du viel oder wenig betest, wobei das Gebet eine sehr entscheidende Rolle spielt. Es geht nicht immer darum, wie viel du weißt und wie hoch deine Erkenntnis ist, sondern die Siege, die werden mit dem Kopf gemacht. Aber nicht mit unserem Verstand, Kopf, sondern mit dem Geist Gottes, mit Gott, mit Jesus Christus, unserem Haupt. Nur im Geist können wir wirklich Siege einfahren. Und einer dieser Strategien heißt, werde voll Geistes und gib dem Teufel keinen Raum. Nun, das, was es heißt, werde voll Geistes, darüber werden wir uns später in der Auslegung des Epheserbriefes unterhalten. Denn es heißt ja in Kapitel 5, Verse 18, berauscht euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Und dann gibt es in den Versen 19 bis 21 eine Reihe von Anordnungen, wie wir voll vom Heiligen Geist werden können. Aber was wir jetzt schon haben in Epheser 4, Vers 27, da heißt es, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Und darüber soll es heute gehen. Das ist eine Schlachtstrategie. Wenn der Feind dich besiegen will, dann muss er in dein Land kommen. Er muss in dein Leben kommen. Er muss in deine Zeit hineinkommen. Er muss in deine Gedanken hineinkommen, damit er dich besiegen kann. Es ist sehr schwer, wenn ein Feind ein anderes Land besiegen möchte, und wir sehen das zurzeit in Osteuropa, und wenn er niemals mit seinen Truppen in dieses Land hineingeht. Nun, natürlich kann er sehr viel Schaden anrichten von seiner eigenen Landesgrenze aus, aber es wirklich einnehmen, da muss man schon auf das gegnerische Territorium draufgehen. um es wirklich einnehmen zu können und zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt ist es meins. Und genau das Gleiche passiert mit dem Teufel. Und wenn es auch nicht der Teufel persönlich immer ist, aber es ist eine ganze dämonische Armee, die unsere Begierden, die unsere Umstände nutzen, um uns in einen geistlichen Kampf zu verwickeln und etwas von uns einzunehmen. Und Paulus gebraucht ja dieses Bild und sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Der Zusammenhang, in dem Paulus das spricht, und jetzt lesen wir uns die Verse 26 bis 27, darüber habe ich zwei Sonntage lang schon gesprochen. Er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Oder, andere Übersetzung, zürnt und sündigt nicht. Also es ist geradezu in einer Befehlsform geschrieben, werde zornig, ja. Werde zornig und sündigt nicht. Und die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt auch nicht Raum dem Teufel. Dieser Vers 27 steht in der Schlachterübersetzung für sich alleine. Aber er gehört von dem Gesamttext her, und kaum Zweifel, da brauchen wir gar nicht dran zweifeln, er gehört zu Vers 26 und könnte genauso gut mit einem und verbunden werden. Zürnt, also wenn ihr zornig seid, erstens sündigt dabei nicht, zweitens die Sonne gehe nicht über eurem Zorn unter, das heißt, nimm den Zorn nicht mit in den nächsten Tag hinein, regel das Ganze gleich, was dort zu einer Verwerfung zwischen dir und deinem Nächsten geführt hat. Und drittens, gib dem Teufel keinen Raum. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Und ich möchte euch auch zeigen, dass es in Bezug auf den Zorn zwar eine besondere Rolle hier spielt und auch zusammengehört, aber als Prinzip für sich auf fast alles im Leben angewandt werden kann. Gib dem Teufel keine Chance. So heißt die Predigt. Benedikt Peters schreibt, wenn wir die Sünde stattgeben, also das heißt, wenn wir der Sünde nachgeben, du kannst ja eigentlich immer entscheiden, ob du sündigst oder nicht. Es ist ja nicht so, dass von außen plötzlich eine Macht uns befällt und unsere Hand oder unsere Füße bewegt und wir nichts dagegen tun können. Es ist wohl manchmal so, dass wir uns sehr kraftlos fühlen und wir fragen uns, ich kann nicht mehr kämpfen und meistens heißt das ich will nicht mehr. Das ist so, wie ein Läufer einen langen Lauf läuft und er merkt, ich bin nicht Erster und ich bin nicht so gut und mir tun schon die Beine weh. Und statt dass er sagt, das ist egal, was mein Körper tut, ich höre nicht auf das, was meine müden Muskeln sagen, was meine Lunge sagt, die schon fast raushängt. Ich muss diesen Kampf mit dem Kopf gewinnen und ich muss einfach weiterlaufen und einfach weiterlaufen, damit ich gewinne. Und die meisten Christen hören auf zu kämpfen, wenn sie einfach nicht mehr kämpfen wollen, wenn es ihnen zu viel Mühe macht, noch weiter zu kämpfen. So als würde ein Läufer sagen, so jetzt ist es mir viel zu schwer geworden, diese 5 Kilometer zu laufen, ach, ich lasse es lieber gleich sein. Dann würden wir ja sagen, komm, dann brauchst du auch gar nicht erst zu Olympia gehen, oder? Oder was auch immer das für ein Lauf ist, da musst du gar nicht erst antreten. Wenn du nach ein paar Niederlagen gleich keine Lust mehr hast, dann lass es doch gleich sein. Sport bedeutet Kämpfen, das sind Wettkämpfe. Und Nachfolge Christi ist ein Kampf. Wenn du überhaupt nicht kämpfen willst, wenn du dich einfach gehen lassen willst, dann brauchst du nicht Christ sein. Dann mach die Sache klar, dann gehst du halt eben Welt sein. Mit entsprechender Folge der ewigen Verdammnis. Nun, Benedikt Peters sagt, wenn wir der Sünde stattgeben, bekommt der Teufel Raum in uns. Dem Teufel Raum geben, geht übrigens immer mit einer Ich-Bezogenheit einher. Und ich habe über viele verschiedene Situationen nachgedacht und mir überlegt, ist dieser Gedanke wirklich richtig? Er kam mir irgendwann beim Vorbereiten und ich wüsste nicht, wo es nicht so ist. Wenn wir dem Teufel Raum geben, hat das immer damit zu tun, dass ich irgendetwas besser oder mehr möchte, als Gott es von mir will. Dass ich meine Bequemlichkeit, meine Ruhe einen höheren Stellenwert gebe. Dass ich einfach, ich will nicht mehr kämpfen. Ich bin jetzt zu müde geworden und mir ist es zu schwer geworden. Oder ich sage einfach, ich will das aber gerne. Es gab so einen traurigen Fall, dort auch auf dieser Freizeit, ein Junge, der an sich relativ anständig war und auch zu den Beliebteren gehörte. Und er sagte auch, dass er bekehrt sei, 17 Jahre alt, also wollte auch einiges vom Leben schon haben. Aber man merkte ziemlich schnell, es brauchte nicht viele Tage, um zu merken, dass dort mit der Bekehrung nicht alles so ganz sauber war. Also ob er wirklich wiedergeboren ist, blieben doch sehr viele Zweifel offen. Und entsprechend gab es natürlich auch Gespräche. Es gab Mentoren, die mit ihm zusammen im Zelt waren, die auch anders mit ihm zu tun hatten, die mit ihm gesprochen haben. Es gab sogar einen aus seiner Gemeinde, der ihn auch von der Gemeinde her kannte. Und am Ende der Freizeit wusste dann einer zu berichten, nachdem es nun einige Gespräche gegeben hatte und man ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sein Leben so nicht einer würdigen Nachfolge entspricht und dass man nicht sagen kann, dass er wirklich wiedergeboren ist, so wie er lebt. Dann hat er gesagt, ja, das sollte es so sein, dass ich vielleicht doch nicht wiedergeboren bin, dann soll es eben ist auch gut so. Er war ja mit seinem Leben ganz glücklich, wie es war. Und wisst ihr, das ist jemand, der nicht kämpft, der auch überhaupt nicht vorhat zu kämpfen. Der sagt, wenn mein Christenleben tatsächlich daneben ist, wenn es so ist, wie ihr sagt, dass man wirklich gegen all diese schönen Dinge des Lebens, die natürlich auch sündig waren, die er als schön empfand, wenn man all dagegen ankämpfen muss und sogar darauf verzichten soll, dann lieber nicht. Dann gehe ich lieber verloren, aber lebe dieses Leben. Sehr traurig, das so zu sehen, dass Menschen so gleichgültig sind. Und ich denke, das ist vielleicht auf der einen Seite jemand, der sehr ehrlich, offen einfach sagt, was er denkt, wie er fühlt. Und ich glaube, dass die meisten der Christen das so nicht sagen würden, aber es gibt sehr viel mehr, die so leben. Und sie kämpfen nicht dagegen, dem Teufel keinen Raum zu geben, weil der Teufel mir sehr viel für mich selber gibt. Nicht für meine Seele, sondern für mein Ich, für meine Begierden. All die Dämonen in der unsichtbaren Welt um uns herum, sie kennen uns. Sie sehen dich, wie du handelst, was du tust, wenn du ganz alleine bist, wie du reagierst. Sie können deine Gesichtszüge sehr gut lesen. Und ich weiß nicht, wie wir uns das alles immer vorstellen müssen. Wir sehen sie nicht, aber irgendwie nehmen sie doch Einfluss auf uns. Und wir können von uns aus nichts dagegen setzen. Alles, was wir haben, um dagegen zu setzen, ist von Gott, der uns den Geist ins Herz gibt, damit wir diesen geistlichen Kampf kämpfen können. Und ohne diesen Geist Gottes kann kein Mensch diesen Kampf gewinnen. Nun, lasst uns einmal ein paar mehr Gedanken uns darüber machen, was es heißt, dem Teufel Raum zu geben. Dem Teufel die Chance zu geben, uns zu besiegen. Ich meine, allein der Gedanke ist schon dumm, oder? Stellt euch eine Fußballmannschaft in der Weltmeisterschaft vor, im Finale, und die sagt, hey Jungs, wir spielen mal ein bisschen locker, damit wir denen die Chance geben, schon mal mit 2 Toren im Vorsprung zu gehen. Also, entweder das ist eine Supermannschaft, die danach die Gegnermannschaft mit 10-2 an die Wand spielt, oder aber wir würden sagen, die haben nicht verstanden, was eine WM ausmacht. Aber mir scheint manchmal, dass wir Christen das so tun. Gib mal dem Teufel die Chance, damit wir ihm zeigen können, nein, so denken wir nicht, ich weiß das. Aber manchmal sieht das fast so aus, als würde es uns nichts ausmachen, dem Teufel schon mal so die Chance zu geben, ja, ihm etwas Raum zu geben. Und dann wundern wir uns, weshalb wir so vieles nicht können, nicht wollen, nicht die Liebe haben, nicht die Kraft haben und so viele weitere Dinge. Nun, das eine ist, in unserem Verhalten, in unserem Charakter geben wir dem Teufel Raum. Das ist die Sache, wie es hier um den Zorn steht. Wir haben uns über Zorn Gedanken gemacht und ich hoffe, ihr könnt euch noch an die eine und andere Aussage erinnern. Nun, stellt euch vor, ihr werdet zornig. Da hat jemand euch gegenüber Unrecht getan und ihr werdet zornig darüber. Er hat euch möglicherweise beleidigt oder er hat euch nicht beachtet. Werdet zornig darüber und ihr gedenkt immer wieder an euren Gedanken, das war nicht fair, was er gemacht hat. Ich habe mir solche Mühe gegeben und er hat das einfach nicht beachtet. Er hat seine eigenen Sachen, die er gemacht hat, so viel höher gewertet, dass meine ganze Arbeit, meine ganze Mühe wie nichts in seinen Augen erscheint. Und es macht uns ärgerlich und wir gehen mit diesem unguten Gefühl ins Bett. Und die Sonne geht über unserem Zorn unter, aber wir denken weiter in unsere Gedanken darüber nach. Am nächsten Tag sind die Gedanken immer noch da und sie fangen an, uns zu verändern. Sie verändern uns möglicherweise noch viel stärker, weil am nächsten Tag schon wieder etwas passiert, wo wir uns unrechtmäßig behandelt fühlen. Möglicherweise ist der Nächste, das sind ja oft Menschen in unserer Familie, der Ehepartner oder die Kinder oder die Eltern, der kommt und es ist wieder das Gleiche, ich mache mir Mühe, ich möchte es dem Nächsten recht machen, aber er erkennt es gar nicht an und er ist selbst ich-bezogen. Und dieses Gefühl des Zorns, des Ärgers, was da ist, was durch die nächste Situation noch genährt wird und wir lassen es immer weiter, wir nehmen uns Zeit, darüber nachzudenken, in den Köpfen diskutieren wir darüber und wir haben immer die besseren Argumente und wir diskutieren auf einer Basis, die uns gerecht erscheinen lässt. Wir sehen uns in der gerechten Rolle und irgendwann fängt Bitterkeit an zu entstehen. Stück für Stück kommt Bitterkeit. Oder wir entziehen uns dem anderen und sagen, okay, wenn du das nicht anerkennst, wenn du so mit mir umgehst, ich werde mich zurückziehen. Ich brauche dich nicht. Dann mache ich eben nichts mehr für dich. Oder ich liebe dich nicht richtig. Oder ich, was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Kinder beginnen ihren Eltern den Gehorsam zu entziehen. Der Mann entzieht sich der Frau oder seiner Pflicht, die er der Frau gegenüber hat und die Zeit, die er mit ihr verbringen sollte. Die Frau entzieht sich dem Mann in verschiedenartiger Hinsicht und sagt sich, dann brauche ich für den Mann auch nicht mehr so gut sorgen. Und die Eltern können sich ihren Kindern entziehen, wenn sie sagen, wenn die Kinder immer nicht gehorchen wollen, dann lass sie doch gehen. Lass sie auf die Nase fallen und noch auf den Kopf obendrauf. Dann müssen sie halt eben fühlen. Bitterkeit entsteht häufig, weil wir dem Teufel Raum gegeben haben. Wir gaben ihm den Platz in unseren Gedanken, den Platz in unserem Charakter, den Zorn nicht sofort zu beenden und zu erforschen, woher kommt der Zorn? Warum werde ich über diese Sache zornig? Was ist mir im Herzen tatsächlich wichtiger geworden als Gottes Gerechtigkeit? Warum habe ich schon wieder meine eigene Gerechtigkeit rangelegt, um den Zorn zu untersuchen? Hier, auf meiner Basis der Gerechtigkeit ist Zorn entstanden. Ich habe den Zorn über den Sonnenuntergang hinaus weitergehen lassen. Ich habe dem Teufel Raum gegeben. Und dann entstehen Niederlagen. Es entsteht Bitterkeit. Es entsteht Schmollen. Oder Selbstmitleid. Wir fokussieren auf uns auf uns selbst. Und der Teufel, seine Dämonen, die werden immer unser Ich-Gefühl nähren und sagen, siehst du, genau, ja, du hast recht. Und er hat dich schon wieder falsch behandelt. Und siehst du, dort hat er etwas Unbedachtes gesagt oder dort hat er wieder nicht so freundlich auf dich reagiert, wie du es eigentlich verdient hättest. Bitterkeit. Und Bitterkeit zerstört sehr, sehr viel in unseren Beziehungen. Unser Charakter, wenn wir nicht aufpassen, dass unsere Charakterzüge die Frucht des Geistes immer mehr entsprechen, dann wird der Teufel unseren fleischlich gesinnten Charakter dazu nutzen, unser Leben sehr ungeistig zu machen oder sogar zu zerstören. Römer 12, 21, da warnt Paulus die Römer und sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass es nicht zu, dass er dass das Böse dich überwindet, also der Wunsch, dem anderen auch das entsprechend Böse zu tun, was er dir getan hat. Ich rede hier nicht davon, dass man dir nichts Böses getan hat und du es falsch interpretiert hast, sondern ich rede von Dingen, die man dir gegenüber wirklich Böses getan hat. Und wir sagen, das ist nicht fair, so wie er mit mir umgeht. Aber Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Die Rache, das ist das Nächste, was so etwas sehr häufig hervorbringt. Wenn es nicht Bitterkeit ist, dann ist es Rache. Wir überlegen uns, wie können wir den anderen dafür strafen? Was kann ich ihm dafür tun, dass er auch einmal diese Verletzungen empfindet, die ich immer wieder empfinde durch meinen Nächsten? Rache. Aber Paulus schreibt an die Römer und sagt, lass das nicht zu, dass dieses Böse, dieses Denken, überhaupt Rache zu üben, dich überwindet. Die Rache gehört Gott. Er wird richten, nicht du. Es ist nicht deine Aufgabe. Nun, Paulus unterrichtet uns auch darüber, dass wir eines Tages die Welt richten werden, dass wir sogar Engel, also die Dämonen richten werden. Aber nicht jetzt schon, während wir noch auf dieser Erde sind, sondern wenn wir verklärt und vollkommen mit Christus zusammen das Weltgericht halten werden. Ein anderer Punkt, wo der Teufel sehr viel Raum bei uns oft bekommt, und ich halte diesen Punkt für sehr wichtig, ist Zeit. Gib dem Teufel einfach ein Stück von deiner Zeit. Und er wird sogar mit Dingen, die nicht sündig sind, an und für sich dazu führen, er wird dich dahin bringen, dass du Versuchungen gegenüber schwach wirst. Einfach weil du dich nicht mit Gott beschäftigst. Du lebst nicht im Geist, sondern du lebst in deinem Vergnügen. Gib ihm die Zeit. Ja, stell dir mal vor, die Zeit wäre ein Raum in deinem Herzen. Ja, so ein Raum, und der Teufel fragt sich, durch welche der vielen Türen kann ich jetzt in seine Zeit hineinkommen, in seinen Tagesablauf? Und dann geht er vielleicht in das eine, an die andere Tür, und da steht stille Zeit dran. Naja, wahrscheinlich ist es dort nicht so einfach, denn dort stehen gleich ein paar Wächter hinterher. Da reinzukommen, da reinzugehen, ist schwierig. Nun, nicht, dass es unmöglich ist. Ja, wir werden durch die Gedanken in der stillen Zeit sehr oft auch abgelenkt. Er geht vielleicht bis zum Nächsten und sieht auch, da ist Arbeit. Oh, jetzt ist er konzentriert auf seine Arbeit. Wie soll ich ihm diese Zeit abnehmen? Diese Zeit. Er hat sie dem Chef versprochen, dass er ist gewissenhaft, sein Charakter ist darin fest und er wird seine Arbeit machen. Er kriegt dann die Zeit nicht. Er gewinnt nicht Raum in dieser Zeit. Aber was ist, wenn Langeweile eintritt? Wenn wir die freie Zeit, die wir haben, nicht aktiv mit guten Dingen füllen, sondern einfach Langeweile haben, irgendetwas machen. Chillen nennt man das zum Beispiel. Oder einfach, wenn jemand faul ist und er seine Arbeit ganz schnell erledigt, nicht treu, nicht gut und irgendwie, dann hat er wieder mehr Zeit und ist bequem. Das sind die Türen, wo der Teufel viel Raum findet. Da sind keine Wächter hinter der Tür. Da kann er ins Leben hinein, da findet er viel, viel Platz. Sehr viel Platz. Lass nicht zu, dass der Teufel Raum in der Zeit deines Lebens, in der Zeit deiner Tage bekommt. Und er nimmt sich den Platz, wenn du ihn nicht anderweitig verplant hast. Es gibt so diesen Spruch, der ist natürlich nicht auf den Teufel hin ausgemünzt, sondern das ganze Leben ist ja mit Menschen zusammen. Und irgendjemand hat mal gesagt, wenn du dir den Tag nicht verplanst, werden andere deinen Tag verplanen. Ich glaube, der Spruch ging mit dem Leben. Wenn du dein Leben nicht verplanst, werden andere dein Leben planen. Nicht Raum geben bedeutet aktiv irgendetwas dazu tun, damit er dort überhaupt nicht reinkommt. Fülle deine Zeit mit guten Dingen, damit er deine Zeit nicht für sich in Anspruch nimmt. Das nächste ist, was ich schon angesprochen habe, Raum in den Gedanken. Ich habe das Beispiel mit dem Zorn schon erwähnt, dass daraus selbst Mitleid, Bitterkeit, Groll, Hass entstehen kann, wenn wir dort den Raum geben, in den Gedanken. Schlag mal mit mir zusammen Philipper 4, Vers 8 auf. In Philippa, an die Philipper schreibt Paulus einiges über die Gedanken. Er sagt dort, worüber wir uns Gedanken machen sollten, worüber wir nachdenken sollen. Und er sagt Folgendes. Zum einen, ich werde ab Vers 7 lesen, Philipper 4, Vers 7 und 8. Er sagt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und lasst uns Gott dafür danken, dass wir seine Bewahrung haben, dass seine Kraft in uns wirkt, durch den Heiligen Geist in uns. Aber dann sagt Paulus auch, was wir aktiv dafür tun sollen. Denn das Bewahren unserer Gedanken in Christus Jesus geschieht nicht, indem wir einfach nur beten und sagen, Herr, bitte bewahre meine Gedanken in Christus Jesus, damit sie immer sauber und rein sind. Und dann kann ich tun und lassen, was ich will und wundere mich dann immer wieder, aber warum kommen immer noch so viele schmutzige Gedanken, so viele unnötige Gedanken, so viele hässliche, hasserfüllte oder ärgerliche Gedanken? Woher kommen sie, wenn du doch in meinem Herzen bist und du doch gesagt hast, eher bewahre eure Gedanken? Nun, es ist immer ein Zusammenspiel von dem, was Gott sagt, dass er in uns wirkt und vollbringt. Auch das wird ja gerade im Philipperbrief gesagt, dass Gott in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt. Aber auf der anderen Seite ist es auch unsere Verantwortung, etwas zu tun. Und hier sehen wir in diesen zwei Versen wieder ein Zusammenspiel. Auf der anderen Seite sagt Gott, er sagt Paulus, der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt. Und erinnert euch, dass ich am Anfang gesagt habe, wir brauchen den Geist, um diese geistlichen Kämpfe bestehen zu können. So wie man an höherklassigeren Sportgebieten die Siege mit dem Kopf einfährt und nicht nur mit der Bein- und Armmuskulatur. Und so sagt Paulus auch, Gott, er ist derjenige, der wollen und vollbringen wirkt, der über unserem Verstand steht. Aber auf der anderen Seite, im Übrigen, sagt er dann noch, Vers 8, gleich im Nachfolger, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder anders übersetzt, dem denket nach, darüber denkt nach. Hier geht es tatsächlich um etwas, was du in deinen Gedanken immer wieder bewegst, worüber du nachdenkst, was du fokussierst. Und Paulus sagt ganz klar, was wahrhaftig ist. Statt über deinen Ärger nachzudenken, wie der andere dich immer wieder ungerecht behandelt. Vielleicht dein Ehemann, deine Ehefrau, die Eltern, die ihre Kinder bei weitem nicht immer fair behandeln und die Kinder, die ihren Eltern gegenüber auch immer wieder ungehorsam und oft sehr unfair sind. Denke über das nach, was wahrhaftig ist. Wie wäre es, wenn du nicht daran denken würdest, mein Mann gibt mir nicht das, was mir zusteht. Er sorgt für mich gar nicht, bei weitem nicht so gut, wie Christus für die Gemeinde sorgt. Und statt, dass du immer wieder diese Gedanken in deinem Herzen bewegst, die Bitterkeit hervorbringen können, denkst du über das nach, was Gott in Wahrhaftigkeit für dich getan hat. Und umgekehrt genauso, wenn der Mann glaubt, seine Frau würde ihm nicht die Unterordnung und Treue erweisen, die sie eigentlich tun sollte. Denke über das Wahrhaftige nach, über das Gute in deiner Frau, über das Wahrhaftige, was Gott dir gibt, über das, was wirklich gut gewesen ist, über das, was ehrbar ist. Und du wirst in jedem Menschen etwas finden, was ehrbar ist, was er auch gut, also ich glaube, dass keiner bei uns in der Gemeinde so grundlos fürchterlich verdorben ist, dass man so ganz und gar nichts Gutes an ihm findet. Und denk über diese Dinge nach und danke Gott dafür, dass dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern diese guten, ehrbaren Eigenschaften haben, worin sie gewachsen sind im Glauben. und bete dafür, dass sie weiter wachsen. Und hilf ihnen dabei. Denk über das nach, was gerecht ist, aus Gottes Perspektive gerecht, nicht was du gerne für gerecht hältst. Über das, was rein ist, wie kannst du über reine Dinge nachdenken und dabei schmutzige Bilder in deinem Kopf haben? Unkeuschheit. Auch in Gedanken ist Unkeuschheit Sünde. Denke über das nach, was liebenswert ist. Es ist schwer, über liebenswerte Dinge nachzudenken, wenn du von jemandem gerade nicht Liebe erfahren hast. Dennoch, sagt Paulus hier, über das Liebenswerte, darüber denk nach. Und dieses Denken, dieses sein Denken so auf das Gute, auf göttliche Perspektive und auf das Gute in dem, im Nächsten zu fokussieren, das hilft uns, dem Teufel keinen Raum in unseren Gedanken zu geben. Nicht ein einziges Zimmer im Gedanken, noch nicht mal deinen Abstellraum in deinen Gedanken, das Unterbewusstsein darfst du ihm geben. Es ist genug Ich-Bezogenheit in unserem Unterbewusstsein da. Wir müssen aktiv etwas dagegen tun. Immer. Niemand wird einen Kampf gewinnen, wenn er einfach nur passiv da sitzt. Ja? Man kann vielleicht einem anderen dabei daran hindern, zu gewinnen, dass er es schwerer hat. Aber wir werden nie einen Sieg einfahren, nur indem wir nichts tun. Eine andere Sache, die ich als Tipp mitgeben möchte, ist, schau auf Jesus. Es gibt so viele gute Bibelverse, die uns dazu ermutigen, auf Christus zu schauen. Wenn du in deinen Gedanken, in deiner Zeit, dem Teufel keinen Raum geben möchtest, das Beste, was du tun kannst, und das hilft gleichzeitig auch, Charakter zu bilden, dich zu verändern. Das Beste, was du tun kannst, ist, schau auf Jesus. Ich habe Philipper 4,8 erwähnt. Jesus sagt in Matthäus 6,33 etwas Ähnliches mit ziemlich anderen Worten. Er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich euch immer wieder sagte, der Zorn in unserem Herzen sagt, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Aber der Zorn Gottes und auch der Zorn eines Menschen, wenn er gottgemäß ist, nicht sündig, sondern nach göttlicher Gerechtigkeit, er ruft aus, Gottes Reich komme und Gottes Gerechtigkeit entstehe. Trachte danach. Und viele dieser lästigen und sündigen Gedanken und unnötigen Zeitvertreibungen werden weggehen. Schau auf Jesus. Und auf sein Wort immer wieder. Wir werden verändert, 2. Korinther 3,18, indem wir auf Jesus schauen. Und es ist hilfreich, sich in solchen Zeiten tatsächlich die Bibel zur Hand zu nehmen und sagen, ich lese jetzt einfach einmal die Evangelien und schaue mir an, wie Jesus gelebt hat. Und achte ganz bewusst darauf, was Jesus getan hat. Und das ist hilfreich. Und schlagt mit mir nochmal eine Stelle auf, die, ich will euch einfach nur zeigen, dass es nicht ein Tipp von mir ist, sondern dass es ein biblisches Gebot ist, das zu tun. In Hebräer 11 werden die Glaubenszeugen des Alten Testamentes aufgezählt, die verschiedenen, wir nennen sie manchmal Glaubenshelden, das sind Glaubenszeugen. Und dann sagt Kapitel 12 ab Vers 1, und weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, gemeint sind so viele gläubige Menschen im Alten Testament, haben wir um uns, die wir anschauen können und von ihnen lernen können, sagt er deswegen, lasst uns jetzt ihr Leben studieren und ihnen nachahmen? Nein. Er sagt, wir haben so eine Wolke von Glaubenszeugen um uns, so lasst uns nun jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und wie können wir mit Ausdauer in diesem Kampf laufen? Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und Vers 3 nochmal. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. noch einmal das gleiche Bild. Wettkämpfe, harte Kämpfe, die werden im Kopf gewonnen, nicht mit den Muskeln, mit den Beinen und mit den Waffen. Wenn eine Armee die besseren Waffen hat, aber keine Kampfmoral, dann verlieren sie in aller Regel. Wenn eine andere Armee eine umso kräftigere Kampfmoral hat, eine Ideologie, für die sie ihr Leben hinzugeben bereit sind, dann sind das oft die besseren Gewinner. Und selbst wenn sie verlieren, kann man sie meistens nicht für immer wegtun, sondern irgendwann kommen sie wieder. Sehen wir zum Beispiel bei der Taliban in Afghanistan. Und genau das Gleiche muss mit unserem geistlichen Leben gemacht werden. Der geistliche Kampf entscheidet sich nicht in unserem menschlichen Denken und in unseren menschlichen Überlegungen. Er entscheidet sich auf göttlicher Ebene, auf unserer geistlichen Ebene, die wir haben durch den Geist im Herzen und durch unseren Blick auf Jesus Christus und durch das Wirken des Vaters in uns und in unseren Umständen. Noch zwei Sachen möchte ich kurz anschneiden, als Beispiele, wo wir dem Teufel Raum geben können, das ist in unseren Beziehungen. Und da gibt es zwei Dinge zu bedenken. Das eine, worin wir dem Teufel schnell Raum geben können in unseren Beziehungen, das ist die Art der Freunde, also personell bezogen. Wer sind deine Freunde? Vielleicht kennt ihr diesen Spruch sogar. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Wir haben das beispielsweise auch in dieser Freizeit gemerkt. Da waren dann so ein paar Jungs, die wollten cool sein und die waren es auch und sie waren in gewisser Weise Publikumslieblinge, auch wenn sie geistlich nicht gerade sehr vorbildhaft waren. Und was machen die Kleineren, die nicht so beliebt sind? Nun, sie versuchen sich diesen Jungs anzuhängen. Also es geht nicht um Körpergröße, sondern der nicht so viel bedeutet. Und man versucht sich mit diesen Jungs rumzutreiben, immer wieder mit ihnen zusammen zu sein. Und bei den Mädels war das auch nicht anders, damit man auch gesehen wird, damit man zu der Gruppe gehört, die cool ist, die beliebt ist, die gefeiert wird. Das machte uns Mentoren oft Sorgen. Eine Woche hat gereicht, um zum Beispiel in einem Fall einen, ich kenne die ja nicht, aber am Anfang war er doch ein angenehmerer Kerl, als er am Ende der Woche war. Also es hat eine Woche gereicht, um zu sehen, wie diese Beziehung zu diesen Jungs ihn verdorben hat. Vielleicht war, ich weiß noch nicht, ob er bekehrt ist oder nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das sehr ermutigende Beispiel gehabt. Einer dieser Jungs war in meinem Zelt, für den ich verantwortlich war. Und ich habe mit ihm das Gespräch gesucht. Und er hat das selber schon erkannt. Durch die Predigten hatte er schon gesehen, dass das, was er dort getan hat, eigentlich nur dafür da war, um angesehen zu werden. Für sich, nicht für Christus. Er hat Buße darüber getan. Ich habe mich so gefreut, dass Gott an ihm schon gearbeitet hatte, noch bevor ich mit ihm geredet habe. Und das Gespräch sozusagen mehr eine Hilfestellung war, wie es weitergehen könnte. Das sind, wie der Teufel Raum in unseren Beziehungen, durch unsere Beziehungen in unserem Leben gewinnen kann. Und das ist sehr wichtig, dass wir darauf achten, mit wem wir zusammen sind. Nun, wir wissen, dass Gott uns nicht aus der Welt genommen hat. Und natürlich sind wir auch berufen, mit Weltmenschen Beziehungen aufzubauen, um sie für Christus zu gewinnen oder einfach auch um Liebe auszuüben. Das weiß ich. Aber nicht jede Beziehung ist so eine Freundschaftsbeziehung. Und es ist schon ein Unterschied, ob du mit jemandem zusammen bist, um ihn zu Christus zu führen, oder ob du mit jemandem zusammen bist, um in seinem Schatten Ansehen zu bekommen. Weil er dir etwas gibt, was du gerne haben willst und Gott dir das scheinbar nicht gibt. Und dann gibt es noch die qualitative Form der Beziehungen. Wie gehst du mit deinem Nächsten um? Wie wir miteinander umgehen, kann dazu beitragen, ob wir dem Teufel viel Raum geben oder nicht. Wenn du jemanden wirklich in Christus versuchst zu leiten und ihn bereichern, ihm ein geistlicher Freund zu sein, dann wirst du dem anderen dabei helfen, dass der Teufel in seinem Leben nicht so viel Raum einnimmt. Und umgekehrt auch. Also wie leben wir unsere Beziehungen miteinander aus? Sind sie geistig geprägt oder sind es, wenn wir uns zusammentreffen, immer nur so ein oberflächliches Geplänkel von irgendwelchen reden miteinander und das Geistliche ist nie. Nun, das kennt ihr wahrscheinlich alle, da muss ich keine besonderen Beispiele geben. Wir sind in Gruppen und können immer viel reden und alles Mögliche über irgendetwas reden. Wir alle beteiligen sich. Das Gespräch wird auf Gott gelenkt, auf ein geistliches Thema und plötzlich reden nur noch zwei oder drei und alle anderen schweigen. Und auf einmal haben die anderen, die vorhin so viel zu sagen hatten, nichts mehr zu sagen. Und wenn man das dann ein paar Mal mehr beobachtet, dann merkt man natürlich, was in ihren Herzen vorgeht. Wenn sie sonst eine Menge zu reden haben und nicht schüchtern sind von Natur aus, aber über Geistliches nichts zu sagen haben, dann stimmt dort etwas nicht. Und eine letzte Sache, die ich ansprechen möchte, bevor ich zum Schluss gehe, ist der Raum in der Gemeinde. Wie oft ist es so, dass Menschen in der Gemeinde unterschiedliche Ansichten haben? Wir verstehen nicht alle Fragen richtig. Manchmal sind es biblische Fragen, der eine versteht das so, der andere so. Wir legen hier mehr Wert, wir legen dort mehr Wert. Manchmal sind es aber auch Dinge, die mit dem Bibel nichts zu tun haben, sondern wie wir Gemeindeleben gestalten wollen. Und der andere sagt, nein, lass uns das lieber so und so machen. Der andere sagt, nein, lass uns lieber das machen und wir wollen das nicht oder das ist zu lang und jenes ist zu kurz. Das ist nicht schön und das andere ist was auch immer. Wie gehen wir dann in der Gemeinde damit um? Haben wir diese Liebe zueinander und diese Einigkeit zu sagen, ich stelle mich zurück um die Einheit der Gemeinde willen, für den Nächsten, um ihm dienen zu können? Haben wir die Demut zu sagen, gut, ich verstehe das so in der Bibel, ich kann das nicht anders sehen, aber ich will es nochmal prüfen. Lass uns gemeinsam diese Frage einmal anhand der Schrift Schritt für Schritt durchgehen. Statt gegeneinander zu kämpfen und uns irgendwelche Bibelverse an den Kopf zu werfen und sagen, aber dort steht das so und der andere sagt, nein, dort steht das so. Und dann spielen wir Bibelverse gegeneinander aus und so kommt es zu Spaltungen in der Gemeinde und wir geben dem Teufel Raum in der Gemeinde durch solches Handeln. Natürlich ist das sehr komplex. Das ist das Denken, das dort mit hineinspielt. Wir denken darüber immer nach, wie kann ich argumentieren, um dem anderen zu beweisen, dass ich recht habe. Es ist ein Charakter, eine Frage des Charakters. Es ist eine Frage, wie viel Zeit wir wofür und auch miteinander verbringen. Wie gut verstehen wir uns, wenn wir uns nie miteinander begegnen privat und aber nur in der Gemeinde miteinander reden, dann verstehe ich vielleicht gar nicht, wie der denkt. Dann weiß ich gar nicht, warum denkt er so, wie er denkt. Würde ich mit ihm im Leben in seinem Leben teilhaben, würde ich vielleicht verstehen, ja, gut, bei dem kann ich mir schon vorstellen, warum er genau das möchte oder jenes so tut. Es muss ja nicht sein, dass es gut ist, aber wir können es nachvollziehen, wir können mit dem anderen mitfühlen und ihm dann gegebenenfalls helfen, diesen Weg zur Erkenntnis zu führen. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern und auffordern, Geschwister, dem Teufel keinen Raum geben, ist ein aktiver Kampf. Ihr müsst aktiv euch daran beteiligen, eure Zeit gut zu verplanen, eure Gedanken in den Willen Christi und im Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Ja, wie ein Lasso in euren Gedanken müsst ihr eure Gedanken packen und sagen, du Gedanke, du kommst zurück, du bleibst in der Staubkiste, da bist du am besten aufgehoben. Ich hole die Gedanken aus der Bibel hervor, aus meiner Beziehung zu Christus. Ihr müsst das ist ein biblisches Wort, den Gedanken im Gehorsam Christi gefangen nehmen. Achtet auf euren Charakter, dass er Christus ähnlicher wird, damit der Teufel nicht Raum in eurem Charakter gewinnt. Und lasst uns gemeinsam in der Gemeinde darauf achten, dass der Teufel bei uns keinen Raum gewinnt für Spaltungen, für Zwistigkeiten. Und es wird bis zum bittersten und letzten oder schönsten Ende unseres Gemeindelebens Schwierigkeiten zwischen Menschen geben. Es wird so sein. Wir werden immer unterschiedliche Ansichten haben. Mal wird es Zeiten geben, da merkt man fast nichts, und mal wird es sehr stürmische Zeiten geben. Der Teufel lässt keine Gemeinde einfach in Ruhe und sagt, ach, die Christen interessieren mich nicht, die können mal ruhig ihren Gott verherrlichen. Lasst nicht zu, dass er Raum in unseren Herzen, in unserer Gemeinde oder in unserem Leben findet. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen und beten. Himmlischer Vater, du bist groß und allmächtig und voller Gnade und Barmherzigkeit. Und wir brauchen dich. Wir brauchen, dass wir voll Heiligen Geistes werden. Wir brauchen den Blick auf Jesus. Wir brauchen, dass du in uns das Wollen und Vollbringen bewirkst. Wir sind von dir abhängig und wir können diesen Kampf nicht alleine gewinnen. Und wir brauchen dich. Ich bitte dich, dass du in einem jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier in diesem Saal miteinander zugehört haben und auf dein Wort gelauscht haben, dass in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkst, dem Teufel keinen Raum zu lassen. Und dass du uns in diesem Kampf geistlich Fähigkeiten gibst und in deinem die Geistesfülle, um wirklich gegen den Teufel diese Kämpfe führen zu können. Ihm keinen Raum in unserem Leben, in unserer Zeit, in unseren Gedanken, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde zu lassen. Amen.